Jeden Tag wird in Deutschland eine Frau von einem Mann getötet. Ein Femizid. Wie kann das sein? Macht Deutschland nicht genug, um Frauen zu schützen? Hängen wir da hinterher? Ihr wisst, da läuft was richtig schief, wenn die Expertin auf dem Gebiet die Frage so beantwortet.
Ja, das kann ich kurz und knapp sagen. Ja, das tun wir. Und ich bin noch nicht die Einzige, die das so sieht.
Jetzt diskutieren die InnenministerInnen der Länder aber drüber und geben sogar zu.
Es ist einfach eine Schande, dass wir so lange gebraucht haben, um diesen Weg nachzuverfolgen. Aber jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt wird das laufen.
Bremens Innensenator Ulrich Meurer spricht hier unter anderem von der Fußfessel für gewaltbereite Täter. Die wollen wir uns heute genauer anschauen. Wir fragen aber auch, was können wir als Gesellschaft ändern? Weil Femizide werden oft immer noch als Familiendramen abgetan. So hat es auch Lilly erlebt. Sie hat eine Freundin durch einen Femizid verloren.
Der Tod ist ja was ziemlich Absolutes, da kann man nicht mehr im Nachhinein viel verändern. Aber trotzdem hatten wir das Gefühl, dass wir nicht ohnmächtig sein wollen, sondern dass wir irgendwas tun müssen.
Was Lilly heute tut, auch das hört ihr in dieser Folge.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die von einer Nachricht direkt betroffen sind. Wir hören ihre Perspektiven, ordnen sie ein und fragen uns, was können Lösungen sein? Sie sind Partnerinnen, Mütter, Ex-Partnerinnen oder einfach nur eine Bekanntschaft und werden von Männern getötet. Wären sie keine Frauen, wären viele von ihnen noch am Leben. Obwohl wir wissen, dass diese Taten fast täglich in Deutschland passieren, gibt es keinen Straftatbestand Femizid. Es ist also schwer, ganz genau zu sagen, wie viele Fälle pro Jahr es überhaupt gibt. In Berichten, da lesen wir oft von Familiendramen oder Beziehungstaten. Daran muss sich was ändern, findet Lilly.
Also ich bin Lilly und ich habe zusammen mit meiner Freundin Saskia 2022 den Instagram-Account Femizide stoppen gestartet, nachdem im November 2021 unsere Freundin Deria und ihr Sohn Kian durch einen erweiterten Femizid getötet wurden. Und der Täter war der Vater von Kian und der wollte seine Vaterschaft nicht anerkennen und war auch nicht bereit, Unterhaltszahlungen zu leisten. Und genau, er sah, also mit den Worten der Richterin, er sah die beiden als einen Störfaktor für sein zukünftiges Leben an.
Lilly, wie kam es zu dem Entschluss? Wir posten jetzt über Femizide bei Instagram.
Damals war es dann so, dass es nicht wirklich überregionale Berichterstattung gab. Es gab keine politische Einordnung dieser Tat. Die gesamtgesellschaftliche Empörung blieb so ein bisschen aus und ja, das fanden wir auch nochmal sehr schmerzhaft und dann haben wir uns dazu entschlossen, diesen Account zu starten, um eben Femizide sichtbar zu machen, um überregional zu berichten, um uns mit den Hinterbliebenen zu solidarisieren und Femizide eben zu politisieren.
Mhm. Auf eurer Seite bei Instagram, da zählt ihr 37 Femizide in Deutschland dieses Jahr. Statistisch wird in Deutschland jeden Tag eine Frau oder ein Mädchen ermordet. Wie definiert ihr denn, was davon von diesen Morden ein Femizid ist und was nicht?
Also wenn wir wieder von einem Fall mitbekommen, dass eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland getötet wurden, dann recherchieren wir die Fälle und wir schauen bei der Berichterstattung, ob geschlechtsspezifische Motive vorliegen. Also zum Beispiel, wenn ein Mann nach einer Trennung seine Ex-Partnerin tötet, dann wäre das zum Beispiel patriarchales Besitzdenken. Oder es gibt auch eine Häufung von Männern, die ihre Mütter töten. Dann hat auch das ein Muster und dann ist auch das diese Tötung für uns geschlechtsspezifisch. Und dann würden wir diese Fälle als Femizid einordnen.
Hm. Ich stelle mir das nicht so leicht vor. Also du hast selbst jemanden verloren durch einen Femizid. Und dann beschäftigst du dich aber so viel mit dem Thema. Wie machst du das?
Also ich glaube, eigentlich war das das, was uns anfangs geholfen hat. Der Tod ist ja was ziemlich Absolutes, da kann man nicht mehr im Nachhinein viel verändern. Aber trotzdem hatten wir das Gefühl, dass wir nicht ohnmächtig sein wollen, sondern dass wir irgendwas tun müssen. Und gleichzeitig haben wir dann das als einen Missstand wahrgenommen, dass nicht ausreichend über Femizide berichtet wird, dass diese Tötungen nicht politisch eingeordnet werden in den Medien und dass da so eine gesellschaftliche Empörung ausbleibt. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben diese Arbeit zu machen. Und jetzt ist es auch sehr gut für uns zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit dieses Thema mittlerweile hat und dass wir anderen Hinterbliebenen, die in einer ähnlichen Situationen sind, wie wir das damals waren, dass wir die unterstützen können und uns solidarisch zeigen können.
Ihr kritisiert ja, dass Bundesministerien, also insbesondere das Ministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sagen, fast jeden Tag ein Femizid, das sei falsch. Warum kritisiert ihr das?
Ja, also wir haben uns gewundert, als der Lagebericht für 2023 rauskam und die Zahl 360 so stark von unseren Zahlen abgewichen ist. Und wir haben erst gar nicht verstanden, wie das denn sein kann und haben uns gewundert, ob die Gewalt gegen Frauen wirklich so stark in die Höhe geschnellt ist. Und dann haben wir mal geschaut, wie das Bundeskriminalamt denn Femizid definiert. Und da war es tatsächlich einfach nur so, dass die geschrieben haben, dass generell einfach 360 Frauen und Mädchen getötet wurden und die diese Tötungen als Femizid einordnen. Wir wollen den Begriff aber nutzen, um ein Muster bei diesen Tötungen aufzuzeigen. Und wenn man dieses Muster aber gar nicht anerkennt, und zwar, dass es eben ein geschlechtsspezifisches Motiv gibt, dann, finde ich, verpasst man die Chance, dieses Muster zu benennen und zu bekämpfen.
Mhm. Was möchtest du, dass sich in Deutschland ändert, damit es eben weniger solcher Femizide gibt?
Ja, also ich glaube, das ist sehr vielschichtig, wo man überall ansetzen kann. Also die Medien müssen besser berichten, die müssen häufiger berichten, überregional berichten, diese Taten benennen. Dann braucht es eben eine bessere Datenanalyse vom BKA. Diese Daten müssen auch aufbereitet werden und eben richtig eingeordnet werden. Genau, und ich glaube, insgesamt braucht es aber ein gesamtgesellschaftliches Umdenken. Das heißt, die Politik muss viel in präventive Maßnahmen investieren, sodass sich in den Köpfen der Menschen eben auch eine Gleichberechtigung aller Geschlechter festigt.
Eine ganz konkrete Maßnahme, um Frauen zu schützen, wird bei der Innenministerkonferenz gerade diskutiert, und zwar die Fußfessel nach dem spanischen Modell. Ist das was, wo du sagst, das braucht es?
Also in unserer Recherche für den Account, da schauen wir uns dann ja auch immer den Tathergang an. Und da gibt es immer mal wieder häufig Fälle, wo der Täter bereits Polizei bekannt war, wo die Frau bereits Anzeige erstattet hatte wegen Gewaltdelikten, die sie manchmal auch wieder zurückgezogen haben. Das kommt vor, dass es schon Annäherungsverbote gab, Gefährderansprachen. Also ganz oft geht Femiziden bereits schon andere Gewalt vorher. Und wir glauben, dass eben eine Fußfessel da auch Leben retten könnte.
Leben retten durch die Fußfessel. Es gibt ein Land in Europa, das hat damit gute Erfahrungen gemacht. Spanien. Ich habe unsere Korrespondentin vor Ort, Julia Macher, gefragt, wie müssen wir uns das genau vorstellen? Wie verhindert die Fußfessel Femizide?
Also die elektronische Fußfessel funktioniert quasi wie so eine Armbanduhr, die der Täter umgeschnallt bekommt. Und wenn er sich der Frau auf eine bestimmte Distanz nähert oder versucht, diese Fußfessel zu manipulieren, wird doppelt Alarm geschlagen. Einmal erfährt die Frau davon, dass der Täter in ihrer Nähe ist oder versucht hat, dieses Gerät zu manipulieren. Und zugleich erfährt auch die Polizei davon, sodass die Polizei dann zum Beispiel eine Streife vorbeischicken kann.
Julia sagt, Spanien hat die Fußfessel schon 2009 eingeführt. Und sie wirkt.
Das soll das Opfer schützen und es scheint auch tatsächlich so zu sein, dass das funktioniert. Es gab im letzten Jahr zum Beispiel keine Tötungsdelikte in Fällen, wo diese elektronische Fußfessel verhängt worden war.
Eine Fußfessel nach dem spanischen Modell. Die soll es auch in Deutschland geben. Union und SPD haben es in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und bei der Innenministerkonferenz diese Woche steht das Thema auch auf der Agenda. Und jetzt kommen wir zu der Frau, die ihr eben gehört habt, die sagt, wurde auch Zeit, wir hängen da in Deutschland total hinterher.
Mein Name ist Dorothee Dienstbühl. Ich bin an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburgs und unterrichte dort Kriminalistik im Bachelor- und im Masterstudiengang. Und seit circa 10 Jahren begleite ich Frauen, die von häuslicher Gewalt, von Ex-Partner, Stalking oder auch innerfamiliärer Gewalt betroffen sind ehrenamtlich.
Sie ist also nah dran an den Frauen, die gefährdet sind. Und sie sagt, Deutschland muss endlich aufholen und diese Frauen schützen. Dazu haben wir uns auch verpflichtet.
Es gibt ja die Istanbul-Konvention, die 2017 unterzeichnet wurde. Und Gegenstand der Istanbul-Konvention ist ja von den Ländern, die es unterzeichnet haben, dass man einen besseren Schutz für Frauen und Kinder gewährleistet. Und es gab dann eine unabhängige Kommission, die eingesetzt wurde, CREDIO, und die hat halt festgestellt, dass Deutschland da noch sehr stark hinterherhängt. Das fängt beispielsweise an mit, wir haben nicht ausreichend Plätze in Frauenhäusern. Wir sind nicht gut aufgestellt, was das Thema Hochrisikofälle angeht. Und das einfach noch Bedarf. Und es hat sich was getan, definitiv, in einigen Bereichen. Aber wir sind noch nicht da angekommen, wo wir ankommen sollten.
Lassen Sie uns da vielleicht nachher auch nochmal drauf schauen, wo wir da hinwollen. Über eine Maßnahme möchte ich aber erstmal mit Ihnen sprechen. In Spanien ist es ja so, dass Täter, die schon vorher durch Gewalt aufgefallen sind, so eine spezielle Fußfessel bekommen können, die dann Alarm schlägt, wenn sie sich der Frau nähern. Auch in Deutschland diskutieren die InnenministerInnen jetzt gerade darüber. Wäre das eine gute Möglichkeit Ihrer Meinung nach, um Taten zu verhindern?
Um Akuttaten zu verhindern, ist die elektronische Fußfessel definitiv eine gute Idee. Aus dem einfachen Grund, in dem Moment, wenn der Mann sich der Frau nähert, dann wird ein Alarmsignal gesendet. Das heißt, zum einen kann dann die Frau noch schnell flüchten, sich einen Schutzraum suchen. Zum anderen ist die Polizei aber alarmiert und kann sehr schnell eingreifen. Und das ist in Akutfällen unglaublich wichtig, das tun zu können.
Wo stehen wir denn da in Deutschland?
In Deutschland ist es so, es hat ja jetzt die Justizministerin Frau Hubig aufs Tapet gebracht und hat gesagt, wir müssen das umsetzen bundesweit. Tatsächlich gibt es diese Regelung in einigen Bundesländern, unter anderem Brandenburg hat es letztes Jahr auch ganz frisch eingeführt.
Sie haben es gerade schon angedeutet, damit so eine Fußfessel überhaupt angeordnet werden kann, da braucht die Polizei ja Infos über den Täter. Die muss einschätzen können, wie hoch das Risiko ist, dass eben eine Frau umgebracht wird durch diesen Mann meistens ja. Sind wir da in Deutschland denn auch schon so weit, dass wir da datenschutzrechtlich überhaupt auch hinkommen?
Also Datenschutz wird ganz oft vorgegeben, wenn es darum geht, etwas nicht zu tun. Und hier sollte man aus meiner Sicht wirklich mal an Menschen denken, die man schützen kann und nicht immer mit bürokratischen Hürden mit dem Datenschutz dann ankommen. Weil tatsächlich, wenn eine Bedrohungslage für eine Frau vorliegt, dann gibt es in der Regel sehr, sehr starke Warnsignale. Beispielsweise auch dadurch, dass Täter sich ganz klar artikuliert, was er der Frau androht. Dadurch, dass die Frau unglaublicher Gewalt ausgesetzt war und. Was uns zum Teil fehlt. Einige Bundesländer haben es, andere Bundesländer haben es nicht. Das ist auch wieder uneinheitlich. Das sind wirklich Instrumentarien, um Risiken so gut einschätzen zu können, dass die auf einer wissenschaftlich fundierten Basis stehen. Und was ich mir auch zudem noch wünschen würde, ist, dass wir die Fälle an Morden, die wir hatten an Frauen, wirklich ganz genau untersuchen und gucken, an welchem Punkt hätte man hier eingreifen können. Was waren genau die Warnzeichen gewesen, die eben nicht dazu geführt haben, dass eine Person aufgehalten wurde?
Ja, was sind diese Instrumentarien, die Sie da angesprochen haben?
Es gibt computergestützte Programme, beispielsweise aus Kanada, bei denen man eben dann auch in einem Feld alles eingeben kann und die können dann halt eine Risikoanalyse vornehmen. Also hier gibt es wirklich wissenschaftlich basierte Instrumentarien, die erprobt sind, die andere Länder schon seit Jahren benutzen und die bei uns eben nicht flächendeckend vorhanden sind.
So wie in Spanien.
Wie in Spanien, genau.
Sie haben ja mal gesagt, in Deutschland reden wir bei solchen Taten noch viel zu oft von Beziehungsdramen. In Spanien ist das ein bisschen anders. Warum tun wir uns denn hier so schwer dabei?
Spanien sagt ja, bei den Tätern, wo wir eine Fußfessel anlegen konnten, ist bisher kein Femizid passiert. Das ist ja eine unglaubliche Erfolgsquote schon mal. Trotzdem passieren natürlich dennoch Femizide. Wenn das passiert, ist das bei den Nachrichten die allererste Meldung und dann gibt es eine Schweigeminute im Parlament. Also das ist eine ganz andere gesellschaftliche Stimmung, als wir das hier haben. Und in Deutschland ist es so, dass das Randnotizen sind und dass wir uns auch immer eher mit den Tätern beschäftigen. Was war das für eine? Und dann bei Schuldfragen sind wir aus meiner Sicht sehr schnell bei der Frau. Warum ist die denn mit dem zusammengeblieben? Die war doch im Frauenhaus. Warum ist die denn jetzt rausgegangen? Einkaufen, hat die nicht aufgepasst und so weiter. Also wir geben den Opfern die Schuld und wir betreiben auch gesellschaftlich sehr stark eine Täter-Opfer-Umkehr.
Warum ist das Ihrer Meinung nach so?
Ich glaube, in Deutschland ist wirklich so eine, uns fehlt es an Solidarität. Also wirklich an echten Solidaritätsempfinden mit Opfern. Du Opfer ist ein Schimpfwort und wir geben gerne Menschen, die ohnehin schon jetzt gestraft sind, habe ich den Eindruck, noch die Mitschuld dafür. Und ich glaube auch, dass unser Frauenbild sehr rückständig ist. Mal so ein Beispiel, wenn ein junges Mädchen nachts allein durch den Park läuft und ihr passiert was, ihr wird die Schuld gegeben. Warum eigentlich? Sie hat das Recht, da lang zu laufen. Wenn eine junge Frau ein Tinder-Date zu sich nach Hause einlädt und es passiert etwas Schlimmes mit ihr, wird ihr die Schuld gegeben. Bei einem Mann würden wir das niemals tun, bei Frauen machen wir das.
Sie haben eben schon mal angedeutet, was man machen kann, damit Frauen in Deutschland sicherer sind. Lassen Sie uns darüber sprechen. Was kann man tun?
Also was schon mal getan wurde, ist das wirklich, aber auch wieder länderweise in den Polizeigesetzen der Länder, dass hier mehr Befugnisse geschaffen wurden, um wirklich resolut vorzugehen, wenn eben ein Hilferuf kommt und häusliche Gewalt vorliegt. Ja, also auch, dass dann die Polizei sagt, wir behandeln das jetzt nicht als Antragsdelikt wie bei einer einfachen Körperverletzung, sondern wir gehen hier von einem öffentlichen Interesse aus. Und das heißt, wir greifen hier recht resolut durch. Auch, dass der Mann der Wohnung verwiesen wird und dass sie auch von sich aus eine Anzeige schreiben. Gleichzeitig aber beispielsweise auch darauf geschult werden, das machen wir auch hier in Brandenburg, dass sie auch ein Infoblatt bekommen, wie sie weiter Hilfe bekommen können. Oder auch, dass man selber den Kontakt seitens der Polizei zu einer Hilfeeinrichtung herstellt, die sich mit ihren Verbindungen setzen können, einfach um diese Hemmschwelle auch so ein bisschen abzubauen.
Femizide verhindern. Das fängt also schon ganz früh an, bei der Aufklärung, bei Präventionsmaßnahmen. Und wenn es darum geht, dass eine Frau akut in Gefahr ist, dann kann die Fußfessel helfen. Dorothee Dienstbühl sagt aber auch, allein mit neuen Gesetzen ist es nicht getan.
Mir ist es einfach wichtig, dass wir uns als Gesellschaft hinterfragen und nicht immer nur sagen, der Staat muss machen und die Justiz muss machen. Das wünsche ich mir natürlich auch sehr. Und auch gerade, dass Urteile gefällt werden im Namen des Volkes, von denen ich sage, ja, das zeigt doch einfach, dass man wirklich auf Seiten des Opfers und nicht auf Seiten des Täters steht. Aber mir ist einfach wichtig, dass wir uns wirklich selber alle an die eigene Nase fassen und uns mal überprüfen, wann wir Opfern die Schuld geben.
Das war Unboxing News. Wenn ihr betroffen seid von Gewalt oder Menschen in eurem Umfeld helfen wollt, in den Shownotes haben wir euch Hilfsangebote verlinkt. Das Team der Folge: Theresa Nehm, Lena Sterz, Jens Többen, Anna Maibaum, Shukri Gustmann und ich, Ilka Knigge. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.